Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Das mache ich gerade extra.
Ja. Verarschst du mich? Zu einem neuen Podcast? Ich hasse es, wenn Menschen das sagen.
I know.
Es ist eine Podcast-Folge, kein Podcast. Der Podcast ist das Ganze.
Also herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Mama Talk. Mit Melanie und Alina. Magst du mich?
Nee. Ich verstehe auch nicht, warum das immer noch gemacht wird. Das ist jetzt nicht das, ein Podcast oder eine Podcast-Folge die neueste Erfindung des Jahres ist. So. Ich habe das tatsächlich auch schon mal gegoogelt, weil ich dachte, hä, bin ich doof? Das kann doch nicht sein, dass das so ist. Weil ich nehme es da genau und wenn ich dann sage, der Podcast ist cool, meine ich auch wirklich den ganzen Podcast. Aber wenn ich eine Folge schicke, dann sage ich die Folge.
Ja, verstehe ich. Okay, haben wir geklärt. So.
Okay.
Sonst, wie geht's dir hier, Miss Plüsch-Bademantel?
Ja, es wird schon ganz schön kühl in der Scheune, muss ich sagen. Deswegen bin ich froh, dass alles seinen Lauf nimmt hier auf unserem Projekthof. Wir haben jetzt die Klimasmitgeräte bestellt. Das sind Mini-Wärmepumpen. Super viel günstiger als richtige Wärmepumpen, weil die ja gerade so abgehen in den Preisen. Kann man sich ja auch verarschen lassen, ne? Also mit der Energiekrise aktuell und was gefördert wird und was nicht. Aber es ist ein anderes Thema.
Deswegen
sitze ich hier im Bademantel. Ja. Unser Baby ist bei meinem Freund. Ich spitze die Öhrchen. Gerade hat er noch ein bisschen gequäkt. Aber er hat ihn in der Trage. Das ist das, das was immer geht. Federwiege oder Trage geht immer.
Das ist ein kleines,
süßes Kind. Ja. Ich bin so verliebt in ihn. Er ist jetzt 7 Wochen alt für die, die zuhören und hier abgeholt werden wollen, weil man weiß ja immer nicht, wann unsere Folgen veröffentlicht werden. Aber er ist aktuell 7 Wochen alt und es läuft echt gut. Auch mit meinem Albtraum-Angstthema Schlaf ist alles gut. Diese Nacht war wieder richtig gut. Klar, es gibt immer Momente, der erste Sprung war ja schon und er hat öfter mal Bauchweh. Das sind tatsächlich die Momente, wo er wach wird und dann auch weint nachts. Aber ja, können wir uns trotzdem nicht beschweren. Ich habe ja meinen Schlafring, der meine Schlafphasen komplett detektiert. Und ich komme immer so auf 7, 7,5 Stunden. Also ich glaube, ich kann mich nicht beschweren. Aber bin auch 9,5 oder so im Bett. Ne? Also da sind schon die Stillmahlzeiten und so dann wirklich abgezogen, wirklich an die 2 Stunden oder so.
Ja genau, das ist ja das Harte, dass du nicht am Stück lange schläfst. Aber das, was eben anstrengend wird, ist dieses gestückelte Schlafen, dass du nicht weißt, wie die Nacht wird, also diese Unsicherheit.
Ja.
Und irgendwann kommt ja dann in den 4. Sprung, also ich würde es auf der 4. Lebenshilfe. Dann werden sie halt dann auch mal ein bisschen agiler beim Schlafen, dass der Kleine, also sie halt auch angefangen zu kriegen, und üben ja im Schlaf. Aha. So, und die kleine Maus kann halt immer erstmal an sich vom Rücken auf den Bauch zu drehen, weil das leichter ist. Ich glaube, vom Bauch auf den Rücken ist schwerer oder andersrum. Weiß ich nicht mehr ganz genau.
Ich finde andersrum.
Auf jeden Fall ist eins von beiden einfacher. Und damit fangen dann halt die kleinen Bärchen immer an. Und dann können sie sich aber, und dann ist erst Stufe 2, dass sie sich zurückdrehen irgendwann. Also es ist nicht so, dass sie sich auf einmal komplett einmal hin und zurück wälzen können, sondern dass es halt so toppenweise.
Ah, ja.
Und der kleine Wurm ist halt dann immer, wie gesagt, vom Bauch auf den Rücken oder vom Rücken auf den Bauch, je nachdem, was leichter ist, hat sich gedreht und sich zurück.
Und lag dann da.
Zurückgekommen und ist dann ungelogen irgendwie 4-mal in der Nacht nur deswegen aufgewacht, weil er nicht zurückgekommen ist und festgesteckt hat. Ist übertrieben niedlich und witzig, diese Vorstellung.
Ich finde es auch richtig süß.
Aber es ist halt scheiße für die Mama, für die Eltern, weil du dann so oft aufstehen musst.
Das ist auch bei den ganzen Schlafseiten bei Insta, ist genau das Thema. Dein Baby dreht sich immer auf den Bauch, komm gern ins Coaching zu mir. Habe ich auch schon öfter gelesen, dass das so ein Thema anscheinend ist. Ja.
Also, wie gesagt, ich finde diese Vorstellung so niedlich, wie so ein Kleinkäfer, Marienkäfer. Oh, muss auch hart sein, ne? Überlege ich mir auch wieder so, die können ja noch nicht mehr sich zurückdrehen. Naja.
Oh, die Mäuse. Na gut, erzähl doch mal, worüber wir heute sprechen wollen. Wir haben ja schon ein Thema.
Ja, genau, genau. Wir wollen heute ein bisschen über die Autonomiefrage sprechen. Wir haben auch bei Instagram mal euch gefragt, was für Themen ihr euch wünscht. Und das kam auf jeden Fall öfter vor. Und wir haben da auch nochmal vor, Gäste einzuladen, die sich mit dem ganzen Thema wirklich Emotionsregulation, auch insbesondere bei älteren Kindern, weil das ist ja auch wirklich ein Thema aufgenommen, das ab dem zweiten Lebensjahr bis in die Pubertät sozusagen sein kann. Genau, und darüber wollen wir das erste Mal sprechen, insbesondere wie ich das wahrgenommen habe als Kind. Zwei wurde, und das war ja in diesem Jahr. Ja, und somit so die erste Folge dem Thema Autonomie bzw. Trotzphase, habe ich es immer so schon genannt.
Genau, wollte ich auch nochmal fragen. Ja. Ist gleichzusetzen mit Trotzphase, oder?
Ist halt positiver konnotiert, weil Trotzphase suggeriert ja auch ganz so eine Abwehrhaltung, finde ich. Also wenn ich Trotz höre, spannt sich bei mir auch schon immer alles an.
Total.
Die Autonomiephase soll ein bisschen mehr das eigentlich im Mittelpunkt bringen, worum es dem Kind oder was das Ziel in der Phase des Kindes eigentlich ist.
Klassisch Klein Meller an der Supermarktkasse, will Schokolade, schmeißt sich schreiend auf den Boden. Ich glaube, das kennen viele, die Situation. Meine Mutter spricht da heute noch von, dass sie mich eigentlich irgendwann nicht mehr mitgenommen hat zum Einkaufen, weil es immer so war.
Und das Geile ist, dazu muss man auch wissen, man macht das ja als Elternteil, weil man möchte ja an dem Punkt erzielen, ne? Okay, Schokolade an der Kasse, nee, das ist nichts Gutes.
Ist auch viel, es ist genau auf Kinderhöhe, es ist
kauf jetzt gerne, sehr gerne immer noch diese Schokolade und sag mir jedes Mal auch, wenn es vor dem Mittagessen sie noch ein Stück Bock auf ein Stück Schokolade hat und es vor dem Mittagessen ist, was man ja auch eigentlich nicht macht.
Ja, und ich feiere es, dass ich alles essen kann, wann ich will. Und wenn ich Bock habe, esse ich morgens eine kalte Pizza. Ich bin erwachsen, kann ja gar nichts machen.
Das ist immer so geil, das habe ich nie. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber ja, fair. Sehe ich den Punkt.
Ich bin ein bisschen hängen geblieben in der Trotzphase.
Also eigentlich geht die bis forever. Ja, geil. Ja, nee. Aber, okay, wie machen wir jetzt eine Überleitung? Komme ich jetzt wieder zurück?
Ja, hat Peanut das auch schon, hat er schon gecheckt, ey, hier an der Kasse, da gibt's noch was? Oder die checken ja wahrscheinlich relativ schnell, wie Einkaufen
auf
funktioniert,
jeden Fall.
Oder?
Einkaufen hat er auch richtig schnell gecheckt und bei Erta diesen Wagen werden vor sich hergeschoben und einfach Sachen reingelegt.
Stimmt, da war ich einmal dabei, das war so niedlich. Dann hat er da seine Runde gedreht und dann immer von Weitem so die Apfelsine in die Hand genommen. Was, wie hat er immer nochmal gesagt zur Apfelsine? Sini-Apfel, so süß, ich liebe es so sehr, oh mein Gott. Dann hat er so von Weitem das in die Hand genommen und dich halt angeguckt, Sini-Apfel, und dann so die Augen so ganz weit auf und den Mund und so lachend, nickend. Darf ich in den Einkaufswagen legen? Und so,
genau.
Süß. Aber das hat immer gut geklappt bei ihm, dass er dann da keinen Aufstand gemacht hat, von wegen, er will jetzt auch seinen
Einkauf
kaufen.
Ja, aber jetzt geht das echt, wir waren gestern Abend zum Beispiel auch einkaufen und er hat gerade im Auto noch was zu essen gehabt, also er hat wirklich kein Hunger. Und wir gehen in den Einkaufsladen rein und er sagt, Mama, Brötchen haben, Croissant. Nee, Croissant gibt es eh nur am Wochenende. Und wenn er nichts gegessen hat, dann kriegt er halt ein Brötchen oder so. Aber gestern hatte er halt was gegessen und dann wollte er noch Abendbrot essen. Und ich dann so, ja, nee, gibt's jetzt erstmal nicht. Dann schon erstmal der erste Aufstand. Und dann, je nachdem, wie müde er ist, wie anstrengend der Tag war, gibt's dann erstmal einen kleinen Mental Breakdown. Da ging es aber dann gestern, okay, hat er geschluckt, dann sind wir weitergegangen. Dann kam das mit Obst, dann wollte er ja Banane haben, Banane, und dann gab es das aber auch nicht. Und dann kam er zum Kühlabteil, dann war er erstmal kalt. Das war jedes Mal so. Er hat eh ein ganz anderes Kälte- und Wärmeempfinden als ich. Bedeutet, ich war halt schon wieder im T-Shirt und Jacke. Und ich habe ganze Zeit, also wir waren zusammen im Zoo, Flo, Peanut und ich. Und die beiden Männer haben halt T-Shirt getragen, ich nicht. Und ich frage dann ständig Peanut, ob ihm kalt ist und habe eine Jacke mit dabei. Und selbst da wollte er dann diese Jacke nicht anziehen. Aber es war so kalt. Und worauf er halt hardcore gerade steht, ist Kefir. Und dann waren wir halt bei kalt am Kühlschrank in der Nähe. Und direkt er so, ah ja, kalt. Kefir. Also so eine kleine, da fällt ihm halt dann ein, ah, jetzt kommt das, was ich mag, jetzt kommt das, was ich mag, und dann müsste der sich halt einmal querlich fräsen.
Ja.
Also das heißt, es kommt auf jeden Fall, und dieses, das ist auch jetzt mir gestern im Zoo aufgefallen, dieses Peanut will da lang gehen, und dann will er auf jeden Fall die Richtung gehen, und nicht in die andere Richtung, das kommt jetzt immer mehr, dass er halt auch einfach so Ideen antizipiert, was er als nächstes machen möchte. Das ist auf jeden Fall viel stärker. Und genau, aber angefangen hat das. Man sagt es auch so, dass so das Kind anderthalb bis zwei Jahre, dass da diese Autonomiephase so anfängt. Und das habe ich auf jeden Fall schon auch mit anderthalb beobachtet. beobachtet und am meisten ging es dann los mit zwei. Mit anderthalb würde ich sagen, fing es an, dass er einen gehauen
hat. Dass er einen gehauen hat. Oh ja, glaube ich, dass da das Mama-Herz blutet. Muss man richtig gut sich abgrenzen können von wegen, dass das nichts mit einem selbst zu tun hat in dem Sinne, ne? Ist ja nur ein Austesten.
Ja, und ich weiß noch ganz genau, wir wohnen halt im 5. Stock und da habe ich ihn halt noch komplett ohne Möbel hochgetragen. Aber wenn er sich halt so viel bewegt, das ist halt ziemlich viel anstrengender hochzugehen. Und dann hat sie ihm gesagt, Mann, Pina, bitte jetzt nicht so viel bewegen, und hat ihn so wieder in die richtige Position gerückt. Und dann weiß ich noch, man holt diese kleine Hand aus und so richtige Ohrfeige ins nackte Gesicht. Und die können ja überhaupt nicht ihre Stärke einschätzen. Bis heute noch nicht. Und das hat halt so richtig geklatscht in dem Moment. Und da dachte ich mir nur so, also was da alles so an Filme hochkommen im Kopf, ne, von, oh mein Gott, ich trage hier alles hoch, dass du bist so undankbar. Ich wickel dich, ich mache hier alles, ich stelle mich selber so viel zurück und jetzt kriege ich hier eine gewatscht zu, ich muss mich jetzt emanzipieren und dir zeigen, dass ich hier diejenige bin, die das Sagen hat, und muss dich jetzt also so bestrafen fast schon. Das kommt alles hoch in dem Moment. Und das war auf jeden Fall krass. Und ich würde sagen, das war so das erste Extrem, was ich in der Autonomiephase wahrgenommen habe bei ihm.
Ja, ey, und da ist wieder der Punkt, wenn du das für dich vorher nicht klar bekommen hast, ich glaube, dann rutscht man auch automatisch in diesen alten Erziehungsstil, autoritären Erziehungsstil, den wir ja fast alle wahrscheinlich auch noch genossen haben, zu anteilen. Aber unsere Eltern, würde ich sagen, auf jeden Fall durch deren Eltern noch genossen haben, dass es dann nämlich wirklich in dieses Bestrafungssystem geht und auch mal schnell zurück eine kleine Ohrfeige oder sonst was kommt, wenn nicht sogar mehr. Ne? Also meine Eltern teile beide leider mit Gewalt erzogen.
Ja, war da halt auch nicht normal. Ne?
Ja.
Da fällt mir auch gerade ein, was das schon vorher so ein bisschen war. Letzten Endes wollte Pina mir damit ja eine Grenze aufzeigen. Ihm war das halt zu abrupt, dass ich ihn so wieder in die Richtung gedrückt habe, weil ich habe auch nichts gesagt, sondern habe ihn einfach so hochgedrückt. Und das fängt halt bei der Autonomiephase so an, dass sie viel mehr verstehen, dass sie selbst ein Selbst haben und auf sich Grenzen abstecken wollen. Und man merkt viel mehr, dass sie etwas als übergriffig empfinden. Und sie können ja dann nicht sagen, liebe Mama, könntest du mal bitte artikulieren vorher, dass du mich irgendwo hindrückst? Die haben halt überhaupt nicht die kognitiven Fähigkeiten, das zu verarbeiten und diese Metakognition, nennt man das, einzunehmen, dass man das halt abstrahiert in dem Moment. Das kriegen wir als Erwachsene ja schon schlecht hin, wenn du irgendwie einmal ungerecht behandelt wirst. Kann es sehr schnell passieren, dass man direkt in diese Emotionen reinspringt und sagt, das mochte ich jetzt nicht. Stattdessen, dass man sagt, entschuldige, könntest du bitte, das hat mir ein bisschen wehgetan, das war zu übergriffig für mich, könntest du das nächstes Mal so machen? Geschweige denn, dass das ein Kind so kann, was auch noch gar nicht das Vokabular dafür besitzt. Genau, weil letzten Endes möchte das Kind ja eine Grenze, eine Übergriffigkeit damit signalisieren.
Ja, und wirklich ja auch sein Willen, ne? Also egal, ob du es jetzt ankündigst oder nicht, kann ja auch sein, dass es ihm einfach nicht passt. Und da werden die ja auch stark drin, ne? Dass der Wille sich entwickelt. Und ich habe auch gelesen, dass die ja ganz oft eigentlich den ganzen Tag nur mitlaufen und wenn die auch schon in die Krippe oder Kita gehen und da meistens ja noch mehr mitlaufen, weil sie sich ja nicht so ausleben können wie in der Comfortzone zu Hause, wo öfter mal ein Nein kommt, auch von den Kleinen. Ne? Das heißt, in der Kita laufen die noch doller mit und irgendwann ist dieses Maß ja auch voll aus, hey, ich habe den ganzen Tag gemacht, was ihr wollt und jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr und jetzt rebelliere ich ja auch mal ein bisschen.
Weil letzten Endes wird auch immer, oder das ist jetzt der Unterschied auch zwischen Trotzphase und Autonomiephase, so wie ich sie verstanden habe, deswegen sage ich selber auch in der Autonomiephase, in der Trotzphase, dachte man eben, ja, die wollen ihre Grenzen austesten und du musst die, so sage ich jetzt mal ganz blöd bildlich gesprochen, jetzt wie ein Pferd dressieren, wie sie sich zu verhalten haben, weil sonst würden sie halt wie kleine Terroristen ihr Leben lang rumlaufen und nur irgendwie das tun, was sie wollen und um sich schlagen. Dabei weiß man heute, dass Kinder von Grund auf immer kooperieren wollen, weil das natürlich auch den Sicherheit gibt und sie ja auch von dir lernen wollen. Und gleichzeitig müssen sie natürlich auch, also fühlen sich Kinder ja ganz doll über uns, also über die Eltern. Und dass sie dadurch eben auch gucken, okay, was, also austarieren, okay, wo ist Mama jetzt wirklich, wo ist ihre Mitte, wie kann ich jetzt weiter agieren, was will sie mir damit sagen und eben gleichzeitig auch dieses eigene Kundtun, hey, das tat mir jetzt nicht gut, das wollte ich jetzt nicht. Und dadurch, dass sie halt nicht mehr mich so artikulieren können, kommt halt die kleine Watschehand von der Seite. Das habe ich gemerkt, dass das dann sehr neu für mich war. Weil gerade so bis zum ersten Geburtstag, du fäst dein Kind ja einfach so an, wie du magst. Ne? Also klar, ich habe schon als Baby immer schon versucht, ihm so zu sagen, hey, ich nehme dich jetzt hoch, ich drehe dich jetzt, damit man irgendwie da schon in Austausch kommt und ihm zeigt,
die genau, Ankündigungen. Also ja, finde ich auch schön.
Aber klar, im Alltag, du bist irgendwann so symbiotisch mit deinem Kind, dann passiert das total schnell, dass du eben diese Ankündigung nicht immer machst oder nur ab und zu, weil für dich es einfach normal ist, beispielsweise seine Socken hochzuziehen oder seine Hose runterzuziehen.
Ja.
Und da fing es dann halt an, dass er dann auf einmal das nicht wollte. Also ich habe eine Socke und seine Hose runtergezogen, weil ihm irgendwie halt an den Knöchel zu hoch war. Und dann hat er angefangen zu weinen. Nein! Und das sind halt so Kleinigkeiten, wo du vorher so dachtest, mache ich halt jetzt einfach, weil ich weiß, das ist gut für dich. Und das habe ich nicht immer angekündigt. Kriegst du halt langsam Gespür dafür, ja, das ist halt sein Körper und das ist sein Bereich. Und da darf man jetzt langsam bewusst damit umgehen, diese Grenze zu wahren.
Was mich super interessiert, wie bist du damit umgegangen, als du da eine gescheuert hast? Irgendwann hast du dich ja sicherlich auch mehr darin gefunden. Und was mich auch super interessieren würde, ich wette, man ist vielleicht auch etwas anders im Umgang mit solchen Situationen, wenn noch andere mit dabei sind. Also sprich, wenn du in der Öffentlichkeit bist im Supermarkt, weil da ja ganz schnell auch der Faktor dazu kommt, Oma Erna aus der alten Generation erwartet jetzt, dass du strenger mit diesem Kind umgehst und ja, richtig. Und wird auch mal schnell dich das spüren lassen, entweder durch abschätzige Blicke oder wirklich mal, Mensch, jetzt machen Sie doch mal was, das Kind tanzt mir auf der Nase rum.
Total. Also könnte ich mir vorstellen. Das habe ich schon auf jeden Fall, das merke ich sehr, sehr dolle auch heute noch, dass diese Glaubenssätze oder diese Gedanken dann hochkommen, so nach dem Motto, ich habe es nicht im Griff, du tanzt auf der Nase rum. Das sind ja so tiefe Überzeugungen, 110% bei uns allen noch drin sind. In den allerersten Moment, wo er mich da in dieser Situation, wo ich ihn hochgetragen habe, eine geballert hat, da war ich so geschockt. Da habe ich, glaube ich, erstmal gar nicht reagiert, sondern habe irgendwie gesagt, boah, das tat mir jetzt weh.
Ja, auch gut. Einfach mal sagen, was man fühlt, ne? Nicht immer sofort in so eine Reaktion zu treten.
Und dann gab es auf jeden Fall auch eine Situation, wo ich dann mal nicht so cool reagiert habe, sondern irgendwie genau das gemacht habe, dass sie gesagt hat, boah, das geht gar nicht. Auf jeden Fall, weil wie gesagt, wir dürfen ja in diesen Situationen anfangen zu lernen und das ist ja das Schöne, dass man auf einmal diese kindlichen Situationen, die man selber als Kind eher erfahren hat und wo vielleicht unsere Eltern jetzt auch nicht optimal mit umgegangen sind, weil man eben dieses Wissen noch nicht hatte, warum das Kinder tun, wie man da optimaler drauf eingeht. Das können wir ja jetzt nochmal erleben und dadurch neu konditionieren. Letzten Endes, was ich immer gemacht habe, war einmal kurz Stopp zu sagen.
Zu ihm, also wirklich aussprechen ihm gegenüber.
Dass er halt weiß, okay, ist auch eine Grenze bei mir überschritten. Und dann habe ich ihn gefragt und frage ich ihn immer, war dir das zu viel? Wolltest du das nicht? Weil wichtig ist in dem Moment, also wichtig ist, wieder in Verbindung zu treten. Letzten Endes Kinder, die beißen, die treten, die schlagen und das halt auch sehr häufig machen, lechzen nach Verbindung und Orientierung. Und das gibst du ihm nicht, indem du jetzt sagst, mach mal das oder das, sondern indem du erstmal zeigst, dass du es verstehst. Weil die wollen nichts Böses, die haben keinen Dämonen in sich und denen gilt es auszutreiben und zu dressieren, sondern sie versuchen damit, das ist ihr einziges Kommunikationsmittel. Weil sie merken dann nur, dass dann auf einmal sowas wie Wut hochkommt. Und das ist ja so, dass dann sie wirklich in der Zeit anfangen, auf einmal neue Emotionen das allererste Mal zu empfinden. Und das kommt in dem Alter, dass auf einmal eben die Palette an den Emotionen viel größer werden. Und das machen sie, das fühlen sie alles zum ersten Mal. Das hat mir total geholfen, mir das dann bewusst zu machen. Und wirklich dieses im ersten Moment kurz dieses Stopp. Weil das hat mir dann auch nochmal kurz so einen Moment gegeben, durchzuatmen. Es tat mir weh und ich musste das dann auch, also es ist heute noch so, wenn er irgendwie, das macht er halt sehr, 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 sehr selten nur noch, aber wenn er halt übertrieben müde ist und ich wirklich Grenzen dann irgendwie so überschreite, wie komm, wir ziehen jetzt deinen Schlafanzug an und das werden jetzt Zähne gekürzt, und wenn er hardcore keinen Bock drauf hat, dann haut er mir halt auch immer nochmal dieses Bein oder so. Und dann weiß ich aber, okay, das bringt jetzt nichts und dann muss ich wieder nochmal zurückfahren und eine andere Strategie suchen, wie wir irgendwie beide Bedürfnisse realisieren können, aber es ist und bleibt hurtful im Herzen, wenn dich dein kleiner Sohn halt auf irgendeine Art überhaut. Und dieses Stopp ist halt für beide dann so ein Innehalten, wo ich dann mich auch nochmal kurz beruhigen kann und dann erst wieder in Interaktion mit ihm trete und dann versuche ich immer seine Gefühle zu benennen, sein Bedürfnis zu benennen. Und das Süße ist halt voll oft, dass er dann unter Tränen so sagt, ja!
Ja, finde ich richtig, richtig geil, die Strategie. Also auch, dass du wirklich sein Bedürfnis dahinter benennst, weil ich folge ja etlichen Seiten und liebe immer die Reels, wenn da, keine Ahnung, so eine Mama-Therapeutin mit ihrem ein- oder eineinhalbjährigen Kind spricht, beziehungsweise vielleicht ist es auch älter, weil die dann teilweise schon sagen können, was deren Bedürfnis ist. Also das lernen die Kinder ja auch ganz, ganz stark darüber, dass wir ihnen das spiegeln, was sie gerade fühlen, was wir ja erstmal interpretieren, aber ja ganz gut von außen deuten können, diesen primären Emotionen. Und irgendwann, das finde ich so geil, wenn da so ein kleiner Stöpke steht, okay, die werden dann schon älter sein in den Videos, die ich meine, und die dann sagen, Mama, ich bin wütend, ich muss jetzt erstmal in mein Zimmer gehen.
Ja, mega cool.
Oder sagen, Mama, kannst du mich bitte auf den Arm nehmen, ich möchte mich ausweinen. Also jetzt mal zugespitzt mit der Sprache, ne? Aber wo man wirklich merkt, ey krass, die spüren sich so sehr, die spüren sich besser als ich mich teilweise schon.
Genau darum geht es in dieser Autonomiephase unter anderem, dass sie ihre Gefühle verstehen lernen, ihre Bedürfnisse daraus ableiten können. Und das ist auch safe das, was wir nicht richtig gelernt haben. Auch nicht, weil jetzt unsere Eltern irgendwelche Tyrannen waren, sondern weil man es einfach nicht richtig wusste. Das ist genauso wie, sag ich jetzt mal, in der Pubertät, weil man mehr und mehr Wissen über diese Entwicklungsphasen erlangt. Deswegen ist da ja auch gleichzeitig für einen selbst so viel Heilung drin, weil safe ist es halt, das war auch so eine andere Situation, da war Peanut, ich glaube, das war vor oder kurz nach seinem zweiten Geburtstag. Wir sind von der Kita zurück, war auf jeden Fall in Wintermonate, weil er hatte auch seinen süßen kleinen Patagonia-Schneeanzug an, den Flo gekauft hatte, als ich 12 Wochen schwanger war. Und Peanut konnte den eben tragen, als er 2 war. nur wegen der Größe mal. Also.
Das sieht so niedlich aus, das brauchen wir unbedingt.
Naja, kurzer Ausflug. Genau, dann waren wir halt auf dem Rückweg von der Kita. Und er war erst Roller gefahren, dann hatte er keine Lust mehr auf Roller fahren. Dann ist er in den Wagen gegangen. Und aus dem Nichts hat er übertrieben angefangen zu weinen. Hab nicht aufgehört und wollte nicht, dass ich ihn auf den Arm nehme, wollte nicht, dass ich ihn anfasse. Das sind ja dann so die nächsten Stufen, dass sie sich nicht von dir trösten oder regulieren lassen aktiv, sondern du einfach nur daneben sitzt und wartest. Und das ist halt richtig hart, gerade wenn du, wie du sagst, draußen bist. Ich weiß nur, ich habe dann irgendwann mich auf den Boden gesetzt, neben ihm. Und dann ist er wieder weggelaufen und hat gesagt, Mama, nein, nicht! Da konnte er ja auf jeden Fall auch noch nicht so viel reden wie jetzt. Deswegen muss ich mir überlegen, was so seine Wortwahl war. Aber erst immer wieder hat er mich so weggestoßen, als ich halt auf den Tür gehen wollte, den Arm nehmen wollte. Und ist immer wieder ein paar Schritte von mir weggegangen. Und ich habe mich halt auf den Boden gesetzt irgendwann und habe dann gewartet und habe gesagt, Mama ist hier. Und habe ihn weinen lassen. Und habe dann zwischendurch immer mal wieder gesagt, bist du wütend? Bist du traurig? Ja, und hab den irgendwie versucht zu bekräftigen. Das habe ich auf jeden Fall auch mal gehört und gelesen gehabt und dachte mir so, okay, probier's mal aus und machst irgendwie mal mit oder zeigst ihm, wie du halt mit dieser Wut umgehen kannst, indem du irgendwie auch anfängst zu strampeln oder zu sagen, ja Mann, ich bin so wütend und das nervt mich. Yeah. Das hat auch überhaupt nichts gebracht. Das wurde noch mehr. Dann kam die erste Oma vorbei und es sind wirklich immer alte Frauen. Alte Frauen, ja, sind oft, wirklich oft alte Frauen. Kam vorbei und hat einmal geguckt und dann dachte ich schon so, also kam mir schon so ein Gräuel hoch. Dann kam irgendwann ein Familienvater mit einem anderen Kind, das hilft immer sehr, andere Kinder, vorbei. Der hat dann wirklich nur gefragt, ob er irgendwas braucht, ob er Hilfe braucht. Das war so ein ich kenne das, I feel you.
Oh ja, das tut doch dann gut, oder?
Da hat er sich aber auch nicht eingekriegt. Und ich saß halt da auf diesem kalten, das ist irgendwie Winterboden, der relativ feucht war, und hab dann auch so gedacht, ja, was machst du jetzt? Und ich hatte so das Gefühl, ich muss jetzt die Kontrolle wieder zurückgewinnen und ich muss jetzt ihn, ja, da irgendwie rausholen, ihn irgendwie helfen. Und Fakt ist, es ging aber nur darum, dass er einfach mal das fühlen kann, ne? Also, irgendwann kam er dann ganz erschöpft in meine Arme und hat nur so geschluchzt. Und ich habe ihn auf den Arm genommen und gehalten und dann war wieder gut. Aber es ging halt ungelogen, ich habe auf die Uhr geguckt, es ging 37 Minuten.
Alter, oh Gott. Richtig hardcore, das aushalten zu können. Und ich kann verstehen, wenn dann andere, gerade wenn es Zuschauer gibt, laut werden oder halt wirklich denken, wie du auch meintest, man hat das Gefühl, man möchte die Kontrolle zurückerlangen. Eigentlich in dem Moment ja auch wirklich nur, um aus deinem Diskomfortgefühl rauszukommen, ne? Weil du bist ja auch total unangenehm berührt, du leidest extrem mit. Merke ich jetzt schon, wenn er irgendwie schreit, wenn die Brust nicht schnell genug rauskommt, ich so, oh Gott, ich bin ich bin gleich so weit. Nee, also kann ich mir vorstellen, man will sich selbst irgendwie rausholen und man will der Außenwelt ja auch das Gefühl geben, ey, ich bin hier eine starke Mutti, ich habe alles im Griff. Naja, und auch dem, das sind so viele Faktoren, und dem Kind das Gefühl geben, hey, ich bin hier, du kannst jetzt aufhören mit weinen, weil es doch alles gut, ich bin da, es ist alles da,
und das kommt halt dann auch. Also ich habe auch so unterschiedliche Gefühle, die ich dann durchlaufe im ersten Moment. Ich habe schon dann gemerkt, als das häufiger dann rund um den zweiten Geburtstag dann passiert ist, dass man innerlich schon anspannt, wenn man das Gefühl hat, oh, es könnte jetzt einen Ausbruch geben. Mhm. Das heißt, nicht dann irgendwie einzuklicken und ihm sofort alles zu geben, sage ich mal, wenn er jetzt eine 10. Banane haben will oder am liebsten noch ein Croissant essen möchte, sondern bei seinem Nein zu bleiben. Man spannt sich halt dann irgendwann so an, weil es halt für einen wirklich intensiv ist, ne?
Ja.
Diese Kontrollverlust, dass du halt nicht weißt, wie lange es geht, dass du einfach nichts tun kannst, weil da kippt dann auf jeden Fall auch nochmal dieser Gedanke rein von dem, du musst dein Kind im Griff haben, du bist ja die Mutter und du sagst, wie es vor Land geht. Ja. Und das kommt alles hoch, weil du so denkst, ey, du bist jetzt die Mutter und du musst es jetzt kontrollieren. Und mit diesen ganzen Gedanken, die dann da hochschnellen, auch erstmal in Kontakt zu treten und zu schauen und sich selber da jetzt kennenzulernen, ist halt, sehr, sehr, sehr intensiv. Und eigentlich sollst du ja dann auch dich wirklich auf das Gefühl von deinem Kind eintunen und ihm dann zeigen, wie du damit umgehst. Und dadurch reguliert sich das Kind am besten.
Ja, und das ist auch einfach so geil, dass sie das noch können. Guck mal, wie wir unsere Gefühle unterdrücken. Also als ob wir uns 37 Minuten Wut gepaart mit Trauer zugestehen würden. Also habe ich so verstanden, dass er da halt rumgeblökt hat, mit gepaart mit Weinen. Ne? Gestehen wir uns doch nicht zu. Also ich jetzt im Wochenbett, also Tränen, habe ich mir sehr, sehr viel zugestanden. Ist wahrscheinlich auch die Emotion, die am meisten noch Frauen gestattet wird. Aber denkst du, ich würde in Öffentlichkeit einen Wutanfall mir erlauben? Nein, wäre aber gesund für viele von uns. Also jetzt nicht verletzende Wut, aber ja einfach mal ein bisschen stärker aufzutreten und wirklich auch die Gefühle mal in Worte zu fassen. Die meisten von uns können das ja gar nicht, allein wenn wir uns gegenseitig fragen, wie geht's dir gut?
Ja, weil man es auch nicht aushalten kann.
Also ist auch nicht gewünscht.
Weil das ist ja auch das Ding, wenn du sagst, ist gerade alles scheiße, geht's nicht gut, dann merkst du ja schon, wie dein Gegenüber so zusammenzuckt und dann gar nicht weiß, was ich sagen soll. Dann versucht man zu relativieren. Das merke ich so sehr bei Pina, wenn du halt versuchst, irgendwas zu relativieren in dem Moment, ne? Ach, ist doch nicht so schlimm, das passiert oder wie auch immer. Ey, wird's noch schlimmer. Da habe ich das auch gemacht oder auch mal ausprobiert, einfach weil das auch so tief in einem drin ist. Und was ich hundertprozentig gespürt habe, ist, dass ich so einen Gegendruck erzeugen muss, ihm gegenüber, also so ruhig, sowohl emotional als auch halt mit anderthalb kannst du die ja noch nehmen und irgendwie sagen, du kommst jetzt und ich sitze Ruhe, dann müsst ihr ja auch so einen Druck erzeugen. Und ich glaube, und das hat sich nicht gut angefühlt für mich, also ihm gegenüber zu stemmen, und das ist heute noch so, wenn er halt irgendwie sein Schlafanzug nicht anziehen möchte oder keinen Bock hat, Zähne zu putzen, und er sich halt gegen mich auflehnt, klar habe ich die Chance, mich genauso ihm gegenüber aufzulehnen und ihn irgendwie zu mir zu ziehen, jetzt die Hose anzuziehen, aber ich habe das Gefühl, ich würde ihn brechen in dem Moment. So fühlt sich das für mich an.
Ich finde auch, dass sich das in Richtung fast schon Gewalt anhört. Ne? Würden jetzt wieder alle aufschreien, oh mein Gott, was darf man denn heutzutage noch?
Doch, das ist
keine
es.
Gewalt. Ist es ist aber, finde ich auch.
Also, und ich habe es, wie gesagt, wirklich, klar habe ich die Situation, so, jetzt ist Schluss, dann habe ich ihn genommen und habe die Schuhe angezogen und so weiter und so fort. Natürlich habe ich das auch schon mal gemacht, aber es fühlt sich dann kacke an. Und ich mache es halt sehr, 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 sehr super, super selten. Eigentlich eher nur in Situationen, wo ich dann weiß, jetzt muss es. Also jetzt ist irgendwie das eine Gefahr.
Ja, jetzt steht irgendein Termin an oder so.
Und wenn ich merke, okay, wir würden jetzt wirklich zu spät kommen, danach auf jeden Fall entschuldige ich mich, dass ihm das wehtat, weil ich will nicht ihm das Gefühl geben, ach, stell dich doch mal so an. Ist wahrscheinlich immer, wahrscheinlich sollte man dann einfach den Termin verpassen. I don't know.
Ja, ich frage mich auch, ich muss davor an eine Situation denken, für das Startup, für das ich vorher gearbeitet habe. Ich kann es ja einfach mal nennen, weil es so toll ist. Femna Health, natürliche Frauengesundheit. Da muss ich immer an die eine Chefin denken, die hat nämlich auch super bedürfnisorientiert erzogen. Und klar, das sind voll die Luxussituationen und mir ist bewusst, dass das privilegierte Situationen sind, wenn man eben nicht alleinerziehend ist und gleichzeitig im Job hat oder für ein Startup arbeitet, wo man sagt, hey, ich komme halt doch nicht, ich mache die 2 Stunden heute Abend dran, wenn das Baby schläft, weil sie hat immer gesagt, ja, dann geht das Kind halt nicht in die Kita, weil die Kleine von ihr auch extreme Wutanfälle hatte. Es ging schon los, dass es morgens beim Anziehen nicht geklappt hat und sie auch gesagt hat, das ist Gewalt und nö, mache ich nicht. Dann gucke ich jetzt, was mein Kind braucht und ganz oft war es nochmal Nähe, wirklich nochmal kuscheln im Bett, eine Stunde und danach ging alles.
Ja, richtig schön.
Also ist mir bewusst, dass das nicht immer geht, vor allem als Alleinerziehende oder wenn auch die eigenen Kapazitäten komplett überschritten sind. Ne? Lass es eine schwere Erkrankung in der Familie sein, du musst irgendwie Angehörige pflegen oder du hast kein Geld und musst 3 Nebenjobs machen. Also das sind alles auch Situationen, finde ich, wo ich eher sehen kann, boah, die Grenzen sind auch erfüllt. Aber deswegen wollen wir ja unbedingt auch mit unserem Mama-Talk dazu beitragen, dass hier mehr das Sichtfeld erweitert wird für Eltern, weil wir einfach nicht gesehen werden und es keine genug Betreuungsplätze gibt etc. Und dann nämlich solche Situationen entstehen, dass wir nicht für unsere Bedürfnisse einstehen, für unsere eigenen und die der Kinder nicht. Und dann werden immer weiter solche kleinen Tyrannen erzogen, schlimmstenfalls,
die ihre Bedürfnisse nicht spüren. Noch schlimmer, diese Unterdrückung ihrer eigenen Bedürfnisse, dadurch so viel Wut entsteht, die dann eben an Dritte ausgelassen wird. Ja? Also es ist ja bei uns schon an, weil wir eben unsere Energie, die dann in Wut irgendwann versucht auszubrechen, in uns stauen, weil wir mit unserer Energie und Emotionen sind nichts anderes als eben chemische Botenstoffe, die dann in Energie übersetzt werden können, nämlich in Bewegungen unseres Körpers. Und damit fängt halt alles an. Und wenn du mit dieser Energie eben nicht richtig umgehst, sondern sie nur runterschluckst, weil du es eben so gelernt hast, zack, it in, wir müssen jetzt zum Termin, nein, du kannst da jetzt nicht hingehen, was auch immer, dann schluckst du das runter, staust es immer mehr an, bis es ausbricht.
Mich erinnert das so sehr an eine Situation. Felix und ich nennen das nämlich immer Brüller. Wenn Fahrradfahrer in Berlin, du siehst es ihnen einfach an, wir nennen die nur noch Brüller. Ja. Das sind meistens ältere Männer mit ganz hochgeschnalltem Rucksack, Helm, Funktionsoutfit, aber gar nicht so ein mega mieses Rennrad, sondern eher so, ey, ich mach das hier. Und du weißt sofort, wenn du jetzt nur einen kleinen Fehler machst, brüllen die dich an. Das ist das Energieproblem von Berlin.
Ja, das ist aber echt so. Genau, und da fängt es an. Klar ist das eine andere Form von Arbeit. Klar ist es, und das, da sieht man erstmal auch wieder, wie viel Stigmata da drin sind, dass man sofort, also wenn du das so erzählst, ja, die ist eben etwas feinfühliger, die braucht da ein bisschen, die hat Wutanfälle, dann musst du erstmal noch ein bisschen kuscheln. Da merke ich schon, wie bei mir im Kopf so angeht, ja, zu sensibel, zu weich. Das sind eben Eigenschaften, die früher zu 110% das Leben erschwert haben, weil das ist mir auch so hochgekommen, als ich gestern ein Buch wurde vorgestellt und da wurde darüber gesprochen, dass eine Frau in England gelebt hat und die hat 14 Stunden geackert. Und da dachte ich schon in dem Moment, Halleluja, thank God, dass ich nicht in dem Zeitalter geboren bin. Und natürlich konnten die halt nicht, fühle ich mich irgendwie zu, habe ich zu sehr Kopfschmerzen. Ich kann jetzt heute mal die 14 Stunden nicht arbeiten gehen. Die mussten halt genau diese Eigenschaften und diese Gefühle unterdrücken, weil eben die Welt so war, wie sie war. Aber glücklicherweise entwickeln wir uns ja weiter und können uns immer holistischer sehen und können immer menschlicher und bedürfnisorientierter agieren. Und es ist viel Arbeit für Eltern, Kinder richtig zu begleiten.
Voll. Word. So. Die Zeit ist am Ende. Felix kam nämlich gerade schon raus, er hat ja gerade den Kleinen in der Trage und hat einen wichtigen Termin. Deswegen, ich würde gerne nochmal 2 Punkte rausgreifen, die du so schön erklärt hast, so als Schlusswort, weil ich die so wichtig finde. Einmal bedürfnisorientiert, sehen wir ja beide gleich, bedeutet nicht, dass nur die Bedürfnisse des Kindes gesehen werden, was ja oft, finde ich, missinterpretiert wird, so von wegen, wir gehen jetzt allem nach, was das Kind will. Nein, es geht darum, dass das System Familie in allen Bedürfnissen gesehen wird und halt immer mal abgewogen werden kann. Hey, sind gerade die Kapazitäten da auf meiner Seite, dem Kind heute doch noch 10 Minuten mehr auf dem Spielplatz zu gönnen, auch wenn es sonst nicht so ist. Aber wenn ich heute die Energie dafür habe, kann ich auch mal abweichen und sagen, hey, okay, ich nehme die Aussage zurück. Du darfst jetzt noch länger, weil ich merke, dir ist es gerade richtig wichtig und du hast den ganzen Tag schon mitlaufen müssen und jetzt darfst du entscheiden. Also so sehe ich das. Und was ich noch sagen wollte, das hast du vorhin auch erklärt, finde ich super, super wichtig, weil ich glaube, das haben ganz, ganz viele das Gefühl, mein Kind will mich doch gerade manipulieren. Das hat doch gerade hier so eine kleine Arschlochseite und schmeißt den Becher zum 10. Mal runter und jetzt kann ich nicht mehr. Und ich merke auch, das macht mich ja bei meinem Hund schon wütend. Ja, ich gehöre zu denen, die ihren Hund
Ja,
noch mit Kindern vergleichen, auch wenn ich jetzt
ich
endlich
finde es
selbst
auch
ein
nicht schlimm.
Baby
Ich sehe das auch voll.
habe. Nee, und da wollte ich auch noch mal drauf hinaus, weil ich habe da auch letztens schon mal einen Podcast zugehört, eine Podcast-Folge, ich weiß gar nicht mehr aus welchem, vielleicht von Kathi Weber oder so, wo es hieß, dass mit 3 Jahren erst diese Fähigkeit einsetzen würde, der Manipulation oder wie man es auch immer nennen würde, oder der Autonomie, was weiß ich, wie sie es da genannt hat, aber auf jeden Fall hier noch mal als kleines Mitnahme-Gadget aus unserer Folge. Die Kinder wollen uns nicht manipulieren. Es ist einfach ein Ausprobieren, ein Kennenlernen ihrer eigenen Grenzen und Fähigkeiten, wie du es so schön erklärt hast. Und ich glaube, auch wenn sie das 10. Mal die Flasche runterwerfen, ist es eher ein Wow, ich merke gerade, ich habe eine Kraft und eine Entscheidungsfähigkeit, die ich gerade entdecke. Vielleicht auch sogar noch die Gravitation. Ich entdecke ja auch die Umwelt zum ersten Mal. Nicht aus, ich mache das jetzt noch 20 Mal, um dich zu ärgern, sondern
Genau,
einfach
und da
nur
auch voll
wow.
richtig. Für uns und unseren Selbstwert ist es total wichtig zu verinnerlichen, dass wir eine Auswirkung auf unser Außen haben. Dass ich wirklich lerne, dass ich in der Lage bin, also das zu tun. Und durch
Ja.
dieses, oh krass, ich habe einen Effekt auf meine Umwelt, heißt, ich kann diese Flasche runterwerfen, Mama agiert darauf und holt es mir oder Papa und hebt es wieder auf, merken sie eben, dass sie mit ihrer Umwelt in Interaktion gehen können und eben diese Kontrollüberzeugung
Ja, cool.
entwickeln. Und deswegen ist es auch so wichtig, nicht zu einem Nein zu sagen und immer seine eigene Meinung rauszuwölken oder durchzusetzen, was ja eigentlich eher so die Natur von der autoritären Erziehung hat. Dass man halt sagt, okay, ich bin Mama, ich bin Papa, ich sag, wo es lang geht, weil ich bin ja hier das Staatsoberhaupt, Familienoberhaupt.
Ja.
Und sondern eben das Kind in dem Bedürfnis zu sehen und zu sagen, hey, okay, ich verstehe, ich sehe das, wie das jetzt entscheidet. Weil sie wollen einfach, das ist psychische Gesundheit, wichtig, diese Überzeugung aufzubauen.
Schön. Hast du schön gesagt. Und damit verabschieden
Genau.
wir uns. Wir haben jetzt auch immer schnelle Ende.
Hau
Schnelles
einen Sack.
Ende. Wie ist der Spruch? Das ist ein Spruch. Viele Hände, schnelles Ende. Okay. Macht's
Bis
gut,
dann.
Mamas. Bis bald. Tschüss.
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.